Also ich sage jetzt einmal, das, alles, was man über den HSV weiß und hört, das kann ich nur bestätigen. Super Start, super Club, Riesenclub, viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird. Ich denke, dass viele Köche den Brei verderben. Und es ist leider noch immer gang und gäbe, dass sehr viele Leute da mitreden und ihren Senf dazugeben dürfen und es letztendlich dann nicht zustande kommt, dass alle an einem Strang ziehen bzw. in die richtige oder in die gleiche Richtung gehen.
Hallo und herzlich willkommen beim Balestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den Hamburger Sportverein. Der neue Schwerpunkt der Balestra Ausgabe 179. Dieser befasst sich mit der sportlichen Geschichte, den vielen Auf und Abs und der großen Fankultur des HSV. Ein Beitrag von Nicolas Lendl und Sebastian Hinterwirth. Wir haben mit Nicole Selmer, die den Schwerpunkt im Balestra gestaltet hat, gesprochen. Darüber hinaus sprechen wir auch mit Tanja Hufschmidt vom Podcast HSV Talk über die derzeitige Lage in Hamburg. Außerdem haben wir exklusiv für diese Podcast-Folge den Ex-HSV- und Nationalteamspieler Paul Scharner über seine spannende Karriere, seine Höhen und Tiefen und natürlich über seine Zeit beim HSV interviewt. Beginnen wollen wir die Folge aber wie so oft mit unserem Teamkader. Heute zu Wort kommt Fabian Bär.
Mein Name ist Fabian Bär, ich bin 24 Jahre alt und komme eigentlich ganz aus dem Westen von Österreich, nämlich aus Vorarlberg. Bin dann aber fürs Studium vor 5 Jahren mittlerweile nach Wien gezogen. Bin ja immer noch in den Endzügen meines Studiums, mittlerweile Master, und bin nebenbei als freier Sportjournalist da für mehrere Medien tätig. Ich war schon, vorher zum Balestra gekommen bin, für mehrere Medien tätig im Sportjournalismus, habe dann aber eben damals vor dem ersten Balestra Trainingscamp die Anzeige gelesen, dass es jetzt eben das Trainingslager geben wird, und war eigentlich von Anfang an sehr begeistert, weil ich das als ganz, ganz große Chance wahrgenommen habe, einerseits die Leute hinter dem Balestra kennenzulernen, andererseits aber auch herauszufinden, wie der Balestra arbeitet, und natürlich auch in weiterer Folge hat mich schon sehr, sehr gereizt, die Chance selber für den Balestra zu arbeiten. Es hat dann auch relativ schnell sich eigentlich ergeben, dass ich einen Text im Heft gehabt habe. Das war damals ein Text zu den Ambitionen des SV Stripfing. Die haben sich ja mittlerweile ein bisschen relativiert durch die Verweigerung der Zulassung für die zweite Liga. Aber ja, in weiterer Folge habe ich einen recht wilden Themenmix dann gehabt. Wir haben angeschaut die WM-Vorbereitung von Katar in Österreich. Ich habe mich damit befasst mit Diego Maradonas Zeit als Trainer in Mexiko im Rahmen der Balestra Bibliothek. Und als Vorarlberger war ich dann natürlich auch beim Vorarlberg-Schwerpunkt dabei und habe mir angeschaut, was denn Schwarz-Weiß Bregenz so macht. Für das aktuelle Heft war ich in St. Pölten und zusammen mit dem Kollegen Moritz Ablinger habe ich mir dem SK in St. Pölten gewidmet, und ja, wir wollten uns anschauen, wie es dem Verein jetzt so geht, 2 Jahre nach dem Abstieg in die zweite Liga. Und insbesondere hat uns auch interessiert, wie denn die Kooperation mit dem VfL Wolfsburg für den SKN funktioniert. Ich glaube, gerade der Text veranschaulicht da ganz, ganz schön, was den Balestra so ein bisschen ausmacht für mich. Das ist nämlich einerseits, dass man in die Tiefe geht, thematisch, und sich auch Themen anschaut, die jetzt vielleicht von anderen eher vernachlässigt werden. Ich finde, der Balestra hat schon einen anderen Ansatz von Sportjournalismus als viele, viele andere Medien in Österreich. Ist gewissermaßen schon ein bisschen kritischer, hinterfragt Dinge etwas mehr, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, und redet eben mit Leuten, mit denen andere Medien aus welchen Gründen auch immer, sei es aus Berührungsängsten oder einfach aus fehlender Zeit, mit denen andere Medien eben nicht sprechen würden, was zum Beispiel jetzt die Fans betrifft, die ja ein sehr, sehr wichtiger Teil von Fußball sind. Und ich glaube eben auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es so ein Medium, so ein Sportmedium in Österreich gibt wie den Balestra, das Dinge intensiv, hinterfragend, ausführlich behandelt und ja, einen anderen Blickwinkel auf die Sachen hat und sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen kann als Magazin.
Das war unser Teamkader. Nun hört ihr Nicole Selmer. Sie wird uns den HSV mit seiner langen Geschichte ein Stück weit näher bringen.
Liebe Nicole, danke zuallererst, dass du dir die Zeit nimmst, uns den Schwerpunkt oder auch einfach den Hamburger SV etwas näher zu bringen in der neuesten Ausgabe des Palästerers. In deinem Schwerpunkt beginnt eigentlich alles so 1920. Man streitet ja ein bisschen um die Gründungsjahre des HSV. Am Anfang war ja der Verein in der Stadt selber mit sehr viel Skepsis verbunden. Man hat auch gesagt, er wird sich jetzt nicht so schnell etablieren. Jetzt ist es natürlich ganz anders. Wie ist es dann dazu gekommen, dass man sich als Verein doch schnell etablieren konnte?
Ja, also das ist lustigerweise ein Teil der Geschichte, den ich selber auch gar nicht, der war mir nicht so bewusst. Aber tatsächlich muss man sagen, dass am Anfang vom HSV als HSV unter diesem Namen, also es ist halt so eine Zusammenschluss von drei Vereinen, von 1919 ist das eben passiert, dass da tatsächlich auch schon die kaufmännische, hanseatische Kraft, sprich also Geld, da war. Also etwas, was man heute mit dem HSV verbindet, in der etwas durchgedrehte Investor Kühne, der dann auch gern nochmal sagt, wen man jetzt aufstellen sollte und wen nicht und so, dass das etwas war, was es eben ganz am Anfang auch schon gab. Also zumindest das Geld, die sportlichen Einmischungen, weiß ich jetzt nicht. Das fand ich nochmal ganz, ganz spannend. Und da hat man halt diesen Zusammenschluss, diesen Großclub dann letztlich auch geschaffen, auch sehr zentral in Hamburg, um einfach in der Nachkriegszeit auch so die Kräfte zu bündeln. Weil das war natürlich, da waren sowohl Sportplätze als auch Geld, aber auch Spieler und Infrastruktur, da hat es halt an allem gemangelt. Und dann gab es eben diesen Großclub in dem Sinne, der auch einen Platz hatte, den Sportplatz am Roten Baum, den halt einer dieser drei Vereine mitgebracht hat, sozusagen in die Ehe. Und es gab halt Geld. Also die haben einfach Spieler geholt, die haben irgendwie auch dann das Stadion ausgebaut, renoviert und das hat funktioniert. Und es gab in Hamburg zu dem Zeitpunkt auch schon natürlich andere große Vereine, also den FC Viktoria, auch nicht so weit entfernt. Und nicht in Hamburg, aber nebenan, Altona 93, also damals noch, also wirklich eine große Nummer in der Frühzeit des Fußballs. Und die hat der HSV aber dann sehr schnell hinter sich gelassen und ist dann vor 100 Jahren das erste Mal Meister geworden, also gesamtdeutscher Meister, norddeutscher Meister war schon vorher.
Wenn wir dann ein bisschen weiterschauen, es gab dann der Zweite Weltkrieg, in 1960 gab es dann die erste Meisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Du hast schon kurz den Ort Rotenbaumstadion angesprochen. In deinem Text kommt auch dann Moorweide vor, den natürlich den jungen HSV-Fans oder neutralen Fans nicht wirklich Begriffe sind. Was waren das für zwei Orte, die sehr, sehr wichtig in der damaligen Zeit waren?
Ja, also ich glaube, Leute, die in Hamburg wohnen, kennen die Moorweide schon. Das ist auch ein zentraler, das ist eigentlich eine große Grünfläche am Dammtorbahnhof, der eben einer der Hamburger auch Fernbahnhöfe und S-Bahnhöfe ist. Und das ist alles, also eben alles sehr zentral im Gegensatz zum Volkspark, der ja, wo der HSV also heute spielt, der einfach ein bisschen weiter draußen ist. Jetzt auch nicht völlig an der Peripherie, aber eben nicht wirklich im Zentrum. Und die Moorweide ist eigentlich so ein, also auch ein klassischer Platz, um sich für Demonstrationen zu treffen zum Beispiel, also so ein Kundgebungsplatz. Und er war halt, dort hat auch einer der Gründungsvereine des HSV gespielt. Es hat also auch eine HSV-Geschichte und der HSV hat dort seine Meisterschaften gefeiert. Das war halt praktisch, wenn man auswärts Meister geworden ist. Das war vor Bundesliga-Zeiten halt meist der Fall, weil die waren dann Finale, die an neutralen Orten stattgefunden haben. Das heißt, die Spieler kamen dann mit dem Zug, war damals auch so, hat es mit dem Zug gefahren, kamen dann an, sind ausgestiegen in irgendwelche geschmückten Autos oder beziehungsweise sind dann direkt in die Moorweide, das ist wirklich gegenüber vom Bahnhof. Und da hat es dann einfach Feiern gegeben und da waren wirklich Zehntausende. Es muss also gerade 1960, glaube ich, das war wirklich eine große Sache. Und dann hat es noch so einen kleinen Korso dann eben zum Stadion gegeben. Das sind irgendwie, keine Ahnung, Kilometer oder so. Ich habe ja ganz vergessen, wie genau, wie weit genau. Und das ist, finde ich, insofern ganz spannend. Also wir haben so ein bisschen, oder ich habe versucht, den Schwerpunkt auch ein bisschen, also dass dann nicht nur vom HSV als, also eben nicht so sportlich, sondern sich vor allem um die Fanszene dreht und eben auch um die Stadt. Also dass man ein bisschen versteht, wie ist der HSV, der halt so lang bedeutend in der Stadt ist. Das unterscheidet ihn einfach von St. Pauli, das muss man so sagen. Also ich würde sagen, der Club der Stadt ist der HSV. Das ist einfach. Ist so. Das werden St. PaulianerInnen nicht gern hören. Die sagen, Hamburg ist braun-weiß nach Vor- und nach Derbys und das verstehe ich auch. Aber wenn man das so über das Große, die Geschichte sieht, ist die Verbindung einfach viel stärker. Und ich habe versucht, den Schwerpunkt so ein bisschen über so Orte auch zu erzählen.
Du sprichst es schon an, auch die große Fankultur oder dass es dir wichtig war, aus dieser Fansicht das ein bisschen zu erklären. In deinen eigenen Worten, was hatte der HSV schon ganz, ganz früh in seiner Geschichte, dass da Tausende von Fans hingekommen sind, sich mit dem Verein identifiziert haben? Was war dieses Besondere vom HSV in den 50ern, 60ern oder noch früher?
Erfolg. Also würde ich irgendwie, ich glaube, dass das so war. Also ich glaube, das, was auch in den 20ern dann Leute zum HSV gezogen hat, war tatsächlich der sportliche Erfolg, war aber auch eben dieses, es gibt ein Stadion, es gibt ein zentral gelegenes Stadion, wo man Spiele sehen kann. Es gab ein Vereinsheim gegenüber, wo man sich getroffen hat. Also der HSV hat schon auch dieses Vereinsleben tatsächlich gepflegt. Also es gab einfach irgendwie, also dann auch wirklich so gesellige Sachen, irgendwelche Freizeitveranstaltungen. Und es gab natürlich auch andere Abteilungen im Verein. Also ich glaube, es waren diese sportliche Erfolg und Vereinsleben. Ich glaube, das war damals wichtig und das war dann in den nach dem Zweiten Weltkrieg wichtig und es war dann in den 70er, 80er Jahren, da war halt vermutlich der sportliche Erfolg vor allem im Fokus. Und ja, es ist dann, als der Erfolg irgendwann verschwunden ist der Verein war halt natürlich noch da. Also so eine Verbindung, gerade wenn das so in so einer so großen Stadt so tief verankert ist, dann ist das ja auch in Familien drin. Also dann ist das auch so eine Gewohnheitsliebe, sage ich mal. Also und das finde ich schon, ich glaube, das ist beim HSV sehr stark und da spielt eben auch die Stadt, also dass es eben eine 2-Millionen-Stadt ist, einfach auch eine große Rolle. Du hast halt immer, plus du hast das Umland, also den sogenannten Speckgürtel, der auch gerade für den HSV immer wichtig war oder ist. Und das zieht halt bis heute. Das hat auch diese wirklich aus HSV-Fansicht wirklich schlimmen letzten, ja, ich würde fast sagen Jahrzehnte, mittlerweile oder 15 Jahre, sagen wir mal, sportlich irgendwie kannst du das damit dann so auch durchtauchen, glaube ich.
Wenn wir wieder ein bisschen zurückschauen, so 70er, 80er Jahre hatte der HSV eine sehr breit gefächerte Fankultur oder Fanszene vor allem, aber auch eine sehr wilde oder gewaltbereite Szene. Wie ist es denn dazu gekommen und dass man auch sehr offen eigentlich damit umgegangen ist, dass man einfach gewaltbereit ist, wild ist, dass da jegliches politische Spektrum auch drinnen steht?
Ja, ich würde nicht mal sagen, jegliches politisches Spektrum, also muss man sagen, HSV-Fanszene in den 70er, vor allem auch 80er Jahren, war schon sehr stark rechtsdominiert. Auch teilweise offen, aber irgendwie auch einfach so von der Atmosphäre. Da muss man sagen, das war nicht nur beim HSV so. Das war in vielen großen deutschen Fanszenen, das war also westdeutschen in diesem Fall. Also wenn man es bei Borussia, bei Hertha, Frankfurt, das war überall so. Und da hat natürlich beim HSV war es sehr stark, weil der HSV einfach groß war in dieser Zeit. Aber ja, die Westkurve des Volksparkstadions, das war schon ein berüchtigter Ort. Also ich meine, es ist halt auch einer der, also der erste, das ist so ein unschöner Begriff, Fußballtote, war halt eben auch ein Werder-Fan, Adrian Malaika, der halt von HSV-Fans getötet worden ist. Das war eben oder ist bis heute ist ja nicht in Deutschland so, dass das irgendwie sehr häufig passiert ist. Also das ist auch bis heute sehr, sehr, ja, wichtig. Also natürlich auch gerade den Werder-Fans und hat auch die Rivalität zu Werder einfach natürlich extrem eskaliert, würde ich mal sagen.
Weißt du, oder hat man damals versucht, vielleicht vom Verein dagegen zu wirken? Oder du sagst, es war ja in vielen Stadien so. War das einfach damals so und konnte man da als Verein gar nicht so viel dagegen machen?
Ja, beides würde ich sagen. Also es war halt auch ein ganz anderer, also Fußball war damals auch ein ganz andere, hat eine ganz andere Rolle gespielt. Also eine viel kleinere. Also Fußball war überhaupt nicht, also in den 80er Jahren der bundesdeutsche Fußball war halt irgendwie auch auf Nationalteam-Ebene ja sehr erfolgreich, aber eben auch wirklich ein Trauerspiel. Also diejenigen, die sich erinnern oder YouTube-Videos anschauen können, werden das bestätigen. Und das war auf Vereinsebene auch so. Da waren die Stadien auch nicht voll. Fußball hatte ein sehr schlechtes Image und die Vereine haben sich für ihre Fans halt null interessiert, würde ich mal sagen. Also im Fall von HSV, des HSV und eben Werder war dieser Tod von Adrian Malaika halt schon so ein totaler Wachmacher, auch unangenehmes Wort in dem Zusammenhang, aber die Vereine haben sich da auch zusammengeschlossen. Es hat so ein Treffen dann gegeben mit Vereinsvertretern und auch Fans zwischen Hamburg und Bremen an einer Autobahnraststätte, also auch so ein bisschen bizarr. Aber da hat man versucht, sozusagen darüber, also zu so einer Verständigung zu kommen und auch auf lange Sicht total wichtig. Das war der Anstoß dann eigentlich auch für die Gründung der Fanprojekte, die halt bis heute sozialpädagogische Arbeit mit Fußballfans machen und unabhängige Einrichtungen sind, die eben vom Fußball, aber eben auch aus der öffentlichen Hand finanziert werden. Das ist ein sehr deutscher Sonderweg, aber ein sehr wichtiger und auch erfolgreicher Weg. Und der hat eben auch sehr stark mit dem HSV zu tun.
Wenn wir noch ein bisschen aufs Sportliche schauen, dann auch wieder zurück. Ernst Happel hatte natürlich auch eine erfolgreiche Zeit als Österreicher, ist man da ja natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass er auch beim HSV noch immer so bekannt ist und beliebt ist. Wie würdest du seine Zeit damals sportlich einordnen dort, warum er auch noch einfach so ein Standing beim HSV hat?
Ja, ich meine, das war halt einfach, dass die großen Erfolge sind halt einfach mit Ernst Happel einfach total untrennbar verbunden. Also Meisterschaften und eben vor allem der Landesmeistercup 1983. Und ich finde das Besondere, das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden, wir haben ja auch ein Interview mit Horst Rubesch, der damals eben auch der Mannschaft dabei war, dass sie halt vorher auch schon erfolgreich waren. Also sie sind irgendwie Meister 79 geworden, waren dann zweimal Zweiter und dann ist Ernst Happel gekommen, weil der vorher auch Erfolgstrainer, der ist, also auch weil er alkoholkrank war, entlassen worden. Oder die haben, ja, ich glaube, er ist wirklich entlassen worden, nicht in Einvernehmen. Und das heißt, Ernst Happel ist eigentlich gekommen in eine funktionierende Mannschaft, eine erfolgreiche, funktionierende Mannschaft. So, das stelle ich mir nicht so einfach vor, dann nochmal was draufzulegen. Und das ist ihm aber eben auf jeden Fall total gelungen. Ich finde, das beschreibt Rubesch eben auch total schön nochmal im Interview, dass sie so dran gewöhnt waren, ja, wir gewinnen eh so 1-0, 2-0 und dann schalten wir einen Gang runter und Happel halt gesagt hat, na, sicher nicht. Also 6-0 gewinnen, so, darum geht's hier, immer nach vorn. Und das ist irgendwie toll. Und wenn man, also ich hatte für irgendeine andere Geschichte mir auch nochmal so Presseausschnitte von damals so angeschaut, da war dieses, der Happel ist ein Österreicher und wie redet denn der und der ist Wiener. Und mit den Frauen, und da eine und da eine. Also das hat man hier in Hamburg auch alles so ganz faszinierend gefunden. Das merkt man so den Presseberichten an, dass es wirklich so eine große persönliche Faszination auch von Ernst Happel einfach zu Recht, denke ich, irgendwie gegeben hat.
Ja, absolut zu Recht. In den 90er Jahren gab es dann immer mehr neue Gruppierungen. Wir haben auch schon darüber geredet. Man hat sich dann klarer gegen rechte Personen positioniert. Es gab 1999 viele junge Ultras, neue Gruppierungen. War das dann auch einfach, hat man dann versucht, quasi gegen diese rechten Gruppierungen aus den 70er, 80er dagegen zu arbeiten, das ein bisschen aufzuarbeiten, dass man als Fanszene nicht mehr so tituliert wird, alles ist schlecht, alles ist rechts in dieser Fanszene.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, das finde ich, muss man den HSV-Fans wirklich sehr hoch anrechnen. Man darf nicht vergessen, dass 88 oder 89 ist St. Pauli aufgestiegen in die erste Liga. Und eben das St. Pauli, wie wir es irgendwie, oder die Keimzelle von dem St. Pauli, das wir heute kennen. Also als so linker, wilder, der Kids-Club, der Kult-Club waren dann eben diese Labels. Und St. Pauli war dann cooler. Die haben eine Zeit lang auch mehr Zuschauer gehabt als der HSV in ihrer kleinen Butze irgendwie. Der HSV 90er Jahre waren sportlich sehr trüb, aber die Fans haben da ist sehr viel Eigenorganisation passiert. Und dass die HSV-Fans sich eben nicht für die, jetzt sind wir erst recht rechts, wo dieser neue linke Club uns hier Konkurrenz macht, sondern nee, also die Ultragruppen, die Ende der 90er entstanden sind, aber auch der Supporters Club, der in den 90ern geformt wurde, also die Fanabteilung, dass die tatsächlich dann eben auch ein erstmal antirassistisches Grundverständnis und eben eine Abgrenzung auch dann dazu gekommen sind. Ich finde, das ist tatsächlich eine große Leistung dieser Fanszene. Das muss man einfach so sagen. Das habe ich immer irgendwie cool gefunden. Und heute gibt es einfach wirklich tolle Projekte. Also wir haben, ich glaube, letztes Jahr gab eine Ausstellung auch in Kooperation mit dem HSV-Museum von einer Fangruppe über eine Auseinandersetzung mit dieser Gewalt, der rechten Gewalt von HSV-Fans in den 80er Jahren. Also totales Pionierprojekt in Deutschland. Das wäre super, wenn das in Frankfurt, in Dortmund, Berlin, anderen Orten, wo es das eben auch gab, wenn das auch nochmal so aufgearbeitet würde, diese rassistischen Morde, die es da eben auch gegeben hat, oder Morde, Totschlag, ich möchte jetzt mich da juristisch nicht festlegen, Morde sind es in der Bewertung eigentlich nie gewesen, glaube ich. Also das finde ich wirklich sehr spannend auch nochmal.
Sportlich hat es dann in den Nullerjahren, hat der Erfolg ein bisschen auf sich warten lassen. Du hast in deinem Nebentext beim Schwerpunkt auch über die Rivalität zum St. Pauli und Werder Bremen natürlich auch geschrieben. 2009 gab es witzigerweise in binnen kurzer Zeit 4 Duelle der zwei Nordvereine. Wie würdest du denn die Rivalität der beiden Vereine zueinander beschreiben? Weil das Nordderby, man macht sich den Norden Deutschland untereinander aus. Zwei Vereine, die schon länger auf sportlichen Erfolg jetzt wieder warten, aber damals sehr, sehr erfolgreich waren. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also es ist auch lustig. Ich habe jetzt in der Recherche auch immer Leute gefragt, was ist dein Derby? So, und weil das eben nicht so klar ist. Sie sagen, der HSV hat so zwei. Und das ist so ein bisschen so eine Generationenfrage, welches wichtiger ist. Also die jungen Ultras, die kennen halt, weil das Zweitliga-Derby gegen Werder, das war halt während der Corona-Zeit auch. Also die haben das tatsächlich dann gar nicht erlebt, so richtig selbst irgendwie und mit einem vollen Stadion und so. Da kennen sie halt dann nur St. Pauli. Und das hat natürlich auch, das Werder-Duell hat die größere Geschichte, es hat die Bundesliga-Geschichte, ist wirklich eines der großen Bundesliga-Traditionsspiele. Also wenn man irgendwas Klassiker nennen will, dann ist es sicher, gehört das Spiel da auf jeden Fall dazu. Und ich habe so ein bisschen dieses Jahr 2009 als so den tragischen Fokus, weil es dafür es dem HSV wirklich gelungen ist, 4 wichtige Spiele, also Hin- und Rückspiel in der im UEFA Cup, DFB-Pokal und eben das Ligaspiel allesamt irgendwie zu verlieren und damit eigentlich kann man sagen auch wäre das anders ausgegangen, wäre beim HSV wahrscheinlich zumindest sportlich wäre sehr viel auch anders gelaufen vermutlich. Also ist jetzt immer so hinterher klug sein, aber und das hat schon so eine große Tragik. Aus Werder-Sicht natürlich gar nicht, wobei man sagen muss, ich meine, Werder ist jetzt auch nicht so, dass das Werder Bremen dann die großen Tore dann geöffnet hätte oder dass damit dann nochmal ein großer Erfolgslauf irgendwie eingesetzt hätte, aber der HSV ist da halt richtig unter die Räder gekommen.
Du sprichst es schon an, wenn wir zum Ende jetzt hin auf die 10er Jahre noch ein bisschen schauen. 2014 gab es die Mitgliederversammlung, die dann die Ausgliederung des Profibetriebs beschlossen, oder in dieser wurde das beschlossen, Umstieg auf die Aktiengesellschaft, Kühne, Investor, das ganz große Ding beim HSV. War das damals dann einfach eine Fehleinschätzung und der Glaube nach sportlichem Erfolg, wo man wieder rauf wollte, aber eigentlich hat man sich schon in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt und das wollte man nicht so wirklich wahrhaben.
Das ist total schwer zu sagen. Also ich glaube, beim HSV gibt es eine große, also meine Beobachtung wäre, es gibt eine große Tradition, schlechte Entscheidungen zu treffen. Es reden halt einfach unheimlich viele Leute immer mit und es werden auch unheimlich viele Infos immer weitergetragen, wo das nicht so angelegt ist. Und es gibt diese große Sehnsucht nach der, oder hat es lange gegeben. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen mehr Realismus eingekehrt. Eine große Sehnsucht nach diesem eben, warum kann ich immer noch 83 sein? Und wo man auch, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wann das war, wahrscheinlich 2007, 2008, wo sie zum Beispiel auch mit Jürgen Klopp verhandelt haben. Und Jürgen Klopp ist, war ihn dann aber, der hat ja ein Drei-Tage-Bart. Und er hat so ein bisschen so flapsig dahergeredet und dann ließ er sich auch noch Kloppo nennen. Und das war halt nicht der weltgewandte Trainer im Anzug, der den HSV, der HSV-Vereinsführung so vorgeschwebt ist. Und das haben sie ihn dann auch noch so wissen lassen und Jürgen Klopp hat gesagt, ruft mich nie wieder an. Und ist, danke HSV, zu Borussia gegangen. Eine andere Geschichte. Und ich glaube, das illustriert so ein bisschen dieses, also die Fähigkeit, falsche Entscheidungen zu treffen. Weiß man jetzt ja auch nicht, ob es mit Klopp und HSV nun funktioniert hätte, aber aus schlechten Gründen halt Entscheidungen zu treffen.
18 kam dann der Abstieg aus der deutschen Bundesliga. Man hat sich immer wieder gerettet mit der Relegation und sowas, aber da war quasi Schluss. Würdest du eher sagen, war das damals die große Trauer, dass man als letzter Dino der Bundesliga absteigt oder eher Erlösung, dass man, dass es jetzt endlich passiert ist und das Kapitel mal abgehakt ist?
Ich glaube, das war alles unterschiedlich. Also bei verschiedenen Leuten und bei manchen Leuten sicher auch eine Mischung aus allen möglichen Gefühlen. Also sie haben ja davor auch mehrfach schon versucht abzusteigen und es irgendwie in auch teilweise buchstäblich letzter Minute verhindert. Und ich glaube, das war eine Mischung aus allem.
Das war ein Einblick in den HSV-Schwerpunkt des Palestra, Ausgabe 179. Wir kommen jetzt zum Interview mit Tanja Hufschmidt. Sie ist seit Ende der 80er Jahre HSV-Fan und betreibt den Fußball-Podcast HSV Talk. Nicolas Lendl sprach am Freitag, den 12. Mai 2023, also 3 Spieltage vor Ende der zweiten deutschen Bundesliga mit ihr, über die aktuelle Stimmung in der Stadt und die derzeitige sportliche Lage des HSV.
Wir reden jetzt hier vor den letzten 3 entscheidenden Spielen in der zweiten Liga. Wie ist denn so die aktuelle Stimmung in Hamburg? Ist man nervös, zuversichtlich oder wie schaut es denn gerade aus?
Man oszilliert irgendwie zwischen sämtlichen Zuständen, glaube ich. Also klar glaubt man an die Mannschaft und denkt, ah, die hauen jetzt dreimal noch alles raus und dann irgendwo wird Heidenheim schon nochmal schwächeln, dass wir die irgendwie doch noch catchen. Aber gleichzeitig regiert natürlich auch ein bisschen der Realismus und man denkt sich, ja, okay, Hauptsache, dann gehen wir halt in die Relegation und versuchen da das Beste draus zu machen. Und ja, irgendwo zwischen diesen Zuständen befinden wir uns gerade ständig und es ist ein Auf und Ab mit dem HSV, wie immer.
Was ist jetzt in den letzten 3 Spielen noch drin? Ich meine, du hast das eh schon kurz angesprochen. Heidenheim ist nicht uneinholbar, aber Pauli und Düsseldorf sind auch nicht ewig weg. Hat man sich aber vielleicht auch einfach schon mit der Relegation abgefunden. Was denkst du so, was ist noch drin?
Also mein Realismus sagt mir, es wird Relegation. Also, dass wir von hinten noch eingeholt werden, davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, weil dafür ist das Restprogramm durchaus machbar. Das sollten wir hinkriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir es auch wirklich nicht verdient. Dann, ja, von daher, ich gehe von Relegation aus.
Wenn wir jetzt mal rein auf den Kaderwert zum Beispiel in der zweiten Bundesliga schauen und auch so die finanziellen Möglichkeiten, ist der HSV ja eigentlich der, sagen wir jetzt mal, haushohe Favorit in der Liga. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass der HSV diese Favoritenrolle nie so wirklich bestätigen kann?
Naja, das Problem ist, wenn man erstmal Favorit ist, dann richten sich die anderen Mannschaften natürlich total auf einen ein. Man kriegt irgendwie sein eigenes Spiel weniger durchgezogen, weil auch der Gegner dann einfach mal irgendwie 120% motiviert ist und wirklich alles reinschmeißt, weil für die ist es das Spiel des Jahres. Und da ständig gegenzuhalten über 34 Spieltage ist natürlich schwierig, auch vom Kopf her. Und manchmal kriegen sie das dann über einen Zeitraum einfach nicht so auf den Platz, wie wir uns das alle eigentlich vorstellen. Und dann hast du halt so eine Situation, dass dann irgendwie jetzt viele Gegentore waren durch individuelle Fehler, wo du dir denkst, oh Gott, hallo, das kriegst du in der Kreisklasse besser hin. Aber passiert einfach. Fehler sind dann halt menschlich und das ist eine Drucksituation und irgendwie schwierig, aber die Qualität ist auf jeden Fall da.
Ja, vielleicht, jetzt hast du es schon angesprochen, in letzter Zeit gab es viele Gegentore. Wie ist es denn so generell, die Spielphilosophie beim HSV? Ihr sprecht in eurem Podcast immer gern vom Walterball. Da ist zumindest mal eine Konstanz drinnen beim Trainer. Man schießt sehr viele Tore, ist da sehr weit oben, aber kassiert auch recht viele Gegentore im Vergleich zu den anderen Teams, die da mit oben drin sind. Wie erklärst du dir das?
Also klar, der Walterball, den du jetzt auch gerade schon genannt hast, der sieht es schon vor, dass die Abwehrreihen sehr hoch stehen. Also dass wirklich dann auch der Torwart als letzter Mann, naja, in der Mitte des eigenen der eigenen Hälfte steht. Und wenn dann im Aufbauspiel ein Fehler passiert, dann ist der Gegner halt auch sehr schnell vor dem Tor. Und steht da auch dann ziemlich alleine da. Und genau das ist uns in letzter Zeit sehr häufig passiert. Dazu kommt noch, dass wir auf den, ich glaube, das kann man auch durchaus sagen, den besten Innenverteidiger der zweiten Liga seit November verzichten müssen, auf Mario Vuskovic. Da läuft das Dopingverfahren weiter und das ist ein Ausfall, den kannst du nicht einfach so kompensieren. Auch wenn du der Krösus der zweiten Liga bist, den kriegst du nicht so ohne weiteres ersetzt.
Dann jetzt vielleicht, ich meine, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, dass du dich auch schon so ein bisschen mit der Relegation abgefunden hast. Wie schaut es denn aus? Wie sehr blickt man dann derzeit auch auf die Tabelle in der Bundesliga? Gibt es irgendeinen Lieblingsgegner für eine mögliche Relegation?
Wenn ich mir wünschen dürfte, ich nehme gerne den VfL Bochum, weil ich mir da am ehesten Chancen ausrechne. Gegen Hertha sind wir vergangenes Jahr schon mal gescheitert. Schalke hat eine unglaubliche Wucht durch die Zuschauer auch im Rücken. Und Hoffenheim hat, glaube ich, qualitativ einfach die Nase sonst vorne. Von daher, ich nehme gerne den VfL Bochum.
Da würde mich vielleicht auch interessieren, was ist denn so deine generelle Meinung zur Relegation oder wie würdest du die Meinung der Fans in Hamburg bewerten? Ich meine, der HSV hat in den vergangenen Jahren ja auch einige Male von der Relegation profitiert. Letztes Jahr dann mal wieder nicht.
Wenn man mittendrin steckt, ist sie wahnsinnig anstrengend und echt nervenaufreibend. Aber sonst, ich finde sie eigentlich ganz geil. Also, es ist spannend, es ist wirklich entscheidende Spiele. Und ja, doch, ich mag sie.
Ja, perfekt. Ja, dann kommen wir vielleicht, schauen wir auch so ein bisschen in die Vergangenheit. Ich meine, es gab ja die Jahre in der Bundesliga, wo man sich gegen Ende hin immer wieder dann nochmal über Wasser halten konnte. Jetzt in der zweiten Liga läuft es genau andersrum. Wiederholt hat man jetzt in den letzten Spielen meistens den Aufstiegs- oder den Relegationsplatz noch verspielt. Wie erklärst du dir das, dass es da gegen Ende hin dann immer denn dazu kommt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich darauf eine Antwort hätte, könnte ich viel, viel Geld beim HSV verdienen. Nee, also wir versuchen es immer wieder an irgendwelchen Stellschrauben dann zu drehen, irgendwie, dass wir gesagt haben, irgendwie, das liegt an der nervlichen Belastung und einige Spieler kommen da einfach nicht mit klar und dann haben wir halt auch entsprechend den Kader umgeändert. Wir haben jetzt mehr auf junge Spieler gesetzt, um da dann einfach diesen absoluten Willen irgendwie aus denen vielleicht noch rauszukitzeln. Aber letztlich sind das alles immer Stellschrauben, wo du versuchst es und dann scheiterst du wieder und dann drehst du doch wieder andersrum und es ist ganz, ganz schwierig, das zu sagen.
Ja, wenn wir dann jetzt vielleicht so ein bisschen weggehen vom Sportlichen mehr in die Fanperspektive. Ich meine, auch wenn es zuletzt sportlich immer wieder ein Auf und Ab ist, Tribünen im Volksparkstadion, die sind ja eigentlich fast immer voll. Ist die Fan-Euphorie in Hamburg unabhängig vom sportlichen Erfolg?
Ob sie wirklich unabhängig davon ist, das wage ich zu bezweifeln. Also wenn jetzt irgendwie diese Saison nur der vierte Platz oder so rausspringt, glaube ich, wird es in der kommenden Saison deutlich schwieriger, nochmal so eine Euphorie hinzukriegen. Aber im Augenblick ist es auch viel, dass einfach die Chemie zwischen Mannschaft, zwischen Trainerteam und allem, was da so drumherum noch an Funktionären ist und den Fans einfach, das stimmt, da hast du irgendwie, du hast das Gefühl, dass die Mannschaft nah dran ist an den Fans, dass du irgendwie auch dadurch, dass du sie unterstützt, dass du ihnen helfen kannst. Also dieses Gefühl einfach zu haben, das hilft gerade ungemein und deswegen sind die Ränge auch voll.
Welche Situationen haben für dich für diese Zusammenhörigkeit dazu geführt? Ich meine, man hat davon gelesen, die Situation damals mit Bakary Jatta oder auch letztes Jahr, wo irgendwie die Fans der Mannschaft die verlorene Relegation nicht so wirklich übel genommen haben. Waren das die Situationen, aus denen sich dieses Band entwickelt hat?
Ja, also es ging schon definitiv los mit der Geschichte rund um Bakary Jatta. Da war schon so ein Zusammenhalt, so alle gegen uns, aber wir halten dagegen. Und dazu kam dann jetzt auch noch, dass eben auf junge Spieler, auf Entwicklung gesetzt wurde und man sah das plötzlich auf dem Platz. Man sah einzelne Spieler, wie sie sich weiterentwickelt haben und das schafft natürlich Identität. Also da kriegst du eine Identifikation hin mit dem Team und denkst dir so, ach komm Junge, mach nochmal. Und das macht einfach Spaß dann zuzugucken, wenn man das so miterlebt und so wirklich sehen kann auf dem Platz. Deswegen, da kommt dann viel Identifikation mit rüber.
Jetzt hast du es vorher vielleicht eh auch schon kurz angesprochen, das wäre meine Folgefrage gewesen eigentlich. Wie viele Jahre Zweitklassigkeit würde der HSV überhaupt noch vertragen oder ist der Aufstieg diese Saison fast schon Pflicht, deiner Meinung nach?
Also grundsätzlich, ich mag die zweite Liga. Wir gewinnen da häufiger als in der ersten Liga zuletzt. Von daher, das ist schon ganz nett. Auch so von den Teams her, das ist ein bisschen kuscheliger als in der ersten Liga. Ich mag's eigentlich. Das Problem ist nur, dass du in der zweiten Liga erstens weniger Geld verdienst und zweitens, dass nicht alle HSV-Fans unbedingt die zweite Liga mögen und lieber wieder in die erste Liga rein wollen und deswegen auch entsprechend Unruhe entsteht, wenn wir nicht aufsteigen und dann wird wieder alles auf links gedreht und das ist erst ehrlich meine Sorge, weil wir haben jetzt gerade so einen Weg eingeschlagen, mit dem ich gut leben kann. Und wenn das jetzt alles wieder über den Haufen geworfen wird, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Deswegen wäre es schon ganz gut, wenn wir aufsteigen.
Aber könntest du dir vorstellen, eben wenn es jetzt wieder nicht klappt mit dem Aufstieg, dass zum Beispiel Trainer Walter gehen muss?
Davon gehe ich aus. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dann Jonas Bold als Sportvorstand noch weiter arbeiten darf. Von daher glaube ich, dann droht uns ein größerer Umbruch und da möchte ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was da alles noch dranhängt.
Ja, dann gehen wir jetzt vielleicht mal weg vom Worst-Case-Szenario, sondern hin zum Best-Case-Szenario. Wenn wir davon ausgehen, dass der HSV jetzt nächste Saison wieder erstklassig ist, ist die Mannschaft, die aktuelle Mannschaft, deiner Meinung nach bereit für die Bundesliga?
Die wird an einigen Stellen definitiv noch wieder verbessert werden müssen. Also ich habe gerade schon angesprochen, dass wir in der Innenverteidigung halt den Ausfall von Mario Vuskovic nicht haben kompensieren können. Da muss was passieren. Auch auf den Außenbahnen, also gerade in die Außenverteidigerpositionen, ich glaube nicht, dass die wirklich erstligatauglich sind. Aber vom Stamm her, von der Achse her, glaube ich, geht das. Und wenn du die Mannschaft dann noch entsprechend an einigen Positionen verstärkst, dann glaube ich schon, dass wir zumindest gegen den Abstieg gute Chancen haben, dass wir dann eine Saison zumindest mal drin bleiben.
Ja, dann schauen wir vielleicht so, was erwartest du dir dann so generell vom HSV in den kommenden Jahren? Siehst du da eine Chance, dass man sich wieder fest etabliert in der Bundesliga, vielleicht auch wieder im Mittelfeld mitspielt und dann auf lange Sicht hin vielleicht auch wieder ein bisschen nach oben attackieren kann?
Also ich glaube, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, dann wären die nächsten 1 bis 3 Jahre erstmal Kampf gegen den Abstieg. Und dann kann man so langsam aber sicher mal gucken, dass man wirklich gesichertes Mittelfeld angreift und dann vielleicht nochmal einen Blick nach oben werfen kann. Aber erstmal wirklich aufbauen, das Ganze auf solide Beine stellen und nicht auf Teufel komm raus jetzt sofort wieder von Europa League oder ähnlichem träumen. Jetzt schreien natürlich alle, ja, guckt euch doch Union Berlin an, die haben das doch jetzt vorgemacht, macht das genauso. Nee, ist halt eine komplett andere Identität und ein komplett anderes Umfeld und funktioniert nicht überall. Du kannst im Fußball nicht ein Konzept 1:1 auf einen anderen Verein übertragen. Das geht nicht und da müssen wir schon unseren eigenen Weg finden.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Ende. Also ich meine, die Podcast-Folge wird vermutlich erst Ende nächste Woche rauskommen. Da ist jetzt das Spiel gegen Regensburg hoffentlich schon gewonnen für den HSV. Vielleicht nochmal so dein Abschlusstipp. Was denkst du, wie wird die Tabelle am Ende ausschauen?
Ich glaube, sie wird sich nicht mehr so ganz großartig ändern. Darmstadt geht hoch, auf jeden Fall. Ich glaube auch Heidenheim und wir gehen dann als Dritter in die Relegation rein. Grundsätzlich kann ich nur sagen, guckt euch mal so ein HSV-Spiel an. Es macht meistens sehr viel Spaß, es ist immer was los und doch kann man sich gut angucken. Versucht es einfach mal.
Die Nicole sich da sehr intensiv mit der Fangeschichte beschäftigt und schon spannend, was für einen Wandel die Fanszene auch so durchgemacht hat beim HSV.
Ja, also gerade wenn man das irgendwie mit den 80er oder 90er Jahren vergleicht, dann ist das ja überhaupt kein Vergleich mehr zu heute. Ich bin selber seit Ende der 80er HSV-Fan und war auch in den 90ern regelmäßig im Stadion und war dann eine Zeit lang nicht mehr so häufig da, weil ich weggezogen war und deswegen die Anreise ein bisschen zu hoch war. Und dann kommst du wieder und plötzlich ist so ein kompletter Wandel in der ganzen Fanstruktur da. Also du hast die ganzen Neonazis und Rechten, die sind dann zumindest, die sind zwar immer noch da, aber sie sind stumm geschaltet sozusagen. Und du hast eine wirkliche Fankultur dann plötzlich da und das war ein Riesenwandel und so, und auch wirklich Voraussetzung dafür, dass der HSV jetzt heute so lebt, wie er es tut. Also die aktive Fanszene legt da Wert drauf, dass man eben gegen rechte Strukturen auch tatsächlich ankämpft und versucht da sich auch selber weiterzuentwickeln und da eine entsprechende, naja, gute Stimmung sozusagen hinzukriegen und auch niemanden auszugrenzen. Und das ist wirklich wichtig, und weil wir das viele Jahrzehnte nicht hatten.
Das war Tanja Hufschmidt vom Podcast HSV Talk. Nun kommen wir zum Interview mit Ex-HSV- und Nationalteamspieler Paul Scharner. Vor genau 10 Jahren gewann er mit Wigan Athletic den FA Cup in England, zu einer Zeit, wo er eigentlich beim HSV unter Vertrag stand. Mit ihm redeten wir über Erfolge in England, turbulente Zeiten in Hamburg und über das Nationalteam.
Schauen wir mal ein bisschen zurück. Von 2005 bis 2012 waren Sie ja sehr erfolgreich in England tätig. Zuerst bei Wigan, dann bei West Bromwich Albion. Dann mit 32 Jahren kam es zum Wechsel zum HSV. Was waren da so die Beweggründe? Was stand da so hinterm Wechsel?
Also grundsätzlich hauptsächlich ein familiärer Aspekt bezüglich meinen Kindern und beziehungsweise unseren Kindern, weil wir ja, bevor wir ausgezogen sind, meine Frau und ich, uns entschlossen haben, dass wir wieder zurückziehen nach Österreich. Und wir eben, da, also die Kinder dann so alt waren, dass sie eigentlich schulpflichtig geworden sind und das anständig Deutsch lernen. Im Endeffekt haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt das Erlebnis Bundesliga auch noch mit. Und das waren eigentlich die Hauptbeweggründe.
Mhm. Ja, wenn wir dann schauen auf die Zeit beim HSV in der ersten halben Saison, kamen sie nur zu 4 Kurzeinsätzen, spielten sogar kurz bei der zweiten Mannschaft. Was hat da nicht gepasst? Eigentlich waren sie ja irgendwie noch im besten Fußballalter, kamen mit direkt aus der Premier League.
Genau, ja, und war super fit. Nur das Problem, ich habe mit einem Seitenbandriss angefangen nach der ersten Woche. Das heißt, in der zweiten Woche, dass wie ich hingekommen bin, habe ich mich beim Training verletzt und da war ich dann einmal 7 Wochen weg. Das heißt, Verletzungspause. Ich bin mit dem Hintergrund geholt worden. Damals war Frank Anesen Sportdirektor, der mich aus der England-Zeit kannte. Er war damals bei Chelsea, hat mich geholt, um mehr oder weniger HSV vom Abstieg zu bewahren. was ich, dass er da eine Sicherheit dabei hat. Das war der zweite Grund eigentlich. Das Problem war eben, wie ich dann wieder fit war, hat sich die Mannschaft mehr oder weniger stabilisiert in der Tabelle. Da waren wir gutes Mittelfeld oder Mittelfeld eben und war nichts vom Abstieg zu spüren, mehr oder weniger. Und natürlich, man weiß es eh selber im Fußballbusiness, nach einer gewissen Zeit in der Meisterschaft stabilisiert sich einmal eine erste Elf heraus. Und da war jetzt da im Prinzip kein Platz für mich. Die Spiele in der zweiten Mannschaft sind so zustande gekommen, dass ich natürlich am Anfang zwei Spiele für den Aufbau gebraucht habe. Einfach um Spielpraxis wieder zu sammeln nach der Verletzungspause. Und dann, weil ich nicht dran gekommen bin, habe ich dann gleich weitergespielt.
Mhm. Nach einer halben Saison ging es dann wieder per Laie zurück zu Wigan. Wie kam es dazu? Kam das von Ihnen aus? Kam der Wigan wieder auf den HSV zu?
Na, grundsätzlich, da muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe dann einmal eine Startelf, also einen Startelf-Einsatz hatte ich. Das war gegen Freiburg und da habe ich in der 32. oder 37. Minute gelb-rot gesehen. Und dann war es eigentlich um meine Position beim Trainer geschehen. Und da bin ich dann nicht mehr zum Zug gekommen. Von da an war eigentlich dann schon klar, dass jetzt in der Saison nicht mehr wirklich viel Bewegung drinnen sein wird in meinen Einsätzen. Und dann hat mich mein ehemaliger Co-Trainer aus Wigan angerufen, Graham Jones, der gesagt hat, du Paul, wir haben einen wichtigen Innenverteidiger verloren, willst du uns nicht aushelfen? Und ja, so ist es im Prinzip dann relativ rasch zustande gekommen.
Und jetzt ist es ja der sensationelle FA Cup Triumph, der hat sich jetzt 10 Jahre Jubiläum gefeiert. Was sind genau dann die Erinnerungen an diesen Erfolg, an die Zeiten?
Im Schlechten kann auch immer was Gutes kommen. Ne? Jetzt stellt man sich vor, dass ich bei HSV richtig angekommen wäre, dann wäre das auf alle Fälle nicht zustande gekommen, der Wigan FA Cup Sieg. Grundsätzlich, weil du das angesprochen hast, 10-Jahres-Jubiläum. Ich war jetzt gerade am Wochenende in England. Wir haben eine große Gala-Dinner gehabt mit Supporters Club. Dann ein Charity-Game haben wir noch am Sonntag gehabt. Erinnerungen sind natürlich noch immer sehr prominent beziehungsweise sehr aktuell. Speziell natürlich das Erlebnis im Wembley-Stadion zu spielen vor 87.000 Zuschauern. Und dann eben auch noch als großer Underdog oder Außenseiter das zu gewinnen gegen Manchester City. Wenn man da jetzt nur mal die Aufstellung angeschaut von Manchester City, ja, da war wirklich das Who is Who eigentlich schon drinnen im Kader. Angefangen von Kompany über David Silva, über Yaya Touré, über Aguero, über Tevez. Also die haben schon ein sehr schlagkräftiges Team gehabt und ja, das macht natürlich glücklich, wenn man gegen sowas auch noch gewinnt im Endeffekt.
Mhm. Ja, dann nach einem halben Jahr im Sommer ging es dann wieder zurück zum HSV. Eigentlich haben Sie ja für 2 Jahre unterschrieben beim HSV, genau. Nur der Vertrag wurde dann aufgelöst. Wie kam es dazu?
Grundsätzlich nach der Saison in England, wo wir leider abgestiegen sind, gleichzeitig mit einem FA Cup Sieg, hatte ich einige Angebote aus England, eben in die Premier League zurückzuwechseln, aber aus dem besagten Grund Familie bzw. Deutschland für die Kids haben wir uns dagegen entschieden und ich habe das aber noch abklären wollen vorher, bevor ich mich entscheide, wirklich letztendlich mit dem Trainer Thorsten Fink, hatte ein 4-Augen-Gespräch mit ihm, habe mir versichern lassen, dass jeder seine Chance wieder neu kriegt in der neuen Saison und wir eben 4 Innenverteidiger waren und jeder kriegt seine Chance und jeder startet bei Null und eine Woche darauf, nach dem Gespräch, wurde Giroud von Arsenal verpflichtet, also ein 5. Innenverteidiger. Da wurde ich schon etwas skeptisch, sage ich jetzt einmal. Und letztendlich dann in der Vorbereitungssaison hat man gesehen, dass das gesprochene Wort nicht gehalten wird. Und dann ist ein bisschen ein Hickhack rausgekommen. Dann ist ein neuer Sportdirektor gekommen. Das heißt, Arnesen wurde abgelöst von Oliver Kreuzer, der mir dann über WhatsApp mitgeteilt hat im August, dass ich nur noch bei der zweiten Mannschaft trainiere. Und dann ist das Ende immer näher gekommen.
Mhm. In der Zeit beim HSV sind Sie auch mit Kritik an die Öffentlichkeit gegangen. War das jetzt im Nachhinein von Ihnen, würden Sie das als Fehler bezeichnen?
Also grundsätzlich als Fehler natürlich. Ich war immer relativ impulsiv. Und konnte eigentlich nicht verstehen, warum Leistung nicht zählt. Aber ja, das ist halt einmal im Fußball so. Nachbetrachtet war sicher eine Affekthandlung, sage ich jetzt einmal, weil ich schon noch vorhatte, länger Fußball zu spielen. Letztendlich musste ich dann eh die Konsequenzen tragen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie beenden dann ja im September mit 33 Jahren Ihre Profikarriere. War das war diese Kritik schuld daran oder hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon noch Angebote?
Es waren Angebote vorhanden, ja. Aus Amerika, aus der deutschen Bundesliga. Aber grundsätzlich war ich eigentlich satt bzw. angefressen vom Politisieren im Fußballsystem und wollte dann nichts mehr davon wissen.
Mhm. Ja, jetzt ist das Ihr Karriereende ja nun fast 10 Jahre her. Wie sieht denn so im Nachhinein das Fazit Ihrer Profikarriere aus? Bereuen Sie da etwas oder genau, was ist das Fazit?
Naja, es war eine Ad-hoc-Handlung, sage ich jetzt einmal. Das Karriereende, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Also das hat mich und meine Familie vor Herausforderungen gestellt, sage ich jetzt einmal, kurzfristig. Mittlerweile haben wir sie eh schon wieder sehr, sehr gut stabilisiert. Man nachbetrachtet, sage ich jetzt einmal, was ich bin ein sehr entschiedener Typ und wenn ich was entscheide, dann kann ich auch damit leben und auch die Konsequenzen tragen. Also ich weine da jetzt dann nicht den Jahren nach, wo ich nicht mehr gespielt habe oder dass das zu früh war. Jetzt nachbetrachtet in der Karriere, würde ich einmal sagen, was sicher zu kurz geblieben ist, ist einfach einmal auch das Genießen, was erreicht wurde, in der Gegenwart einmal ein bisschen ruhiger zu werden und einmal drüber nachzudenken, was alles passiert ist, was alles noch passieren wird. Das haben wir jetzt immer wieder mal zum Thema, meine Frau und ich, wo wir die Vergangenheit betrachten und nachaufarbeiten im Endeffekt, dass da sicher einiges am Boden liegen geblieben ist in der Kommunikation.
Aber war das, denken Sie, nur bei Ihnen persönlich so oder ist das ein generelles Problem im Fußballgeschäft, dass das einfach so schnelllebig ist?
Ja, definitiv. Ich meine, wenn man jetzt schaut, das ist ja noch viel schnelllebiger geworden. Du bist ja schon mit 20 Jahren ein alter Spieler. Und wenn man jetzt daran erinnert, ich bin erst mit 24 ins Ausland gewechselt. Da war ich schon sehr spät dran im Vergleich. Und dann war natürlich ein bisschen ein Zeitdruck da, um auch marktgerecht weiter zu gehen im Endeffekt. Weil ein Spieler ist nur zu einem gewissen Zeitpunkt verkaufbar. Speziell natürlich, wenn man jetzt da nicht unbedingt von einem Fußballland kommt, wie Österreich dazumal, sage ich jetzt einmal. Und da hat ja mein Karrierebetreuer schon drauf gedrückt, dass da relativ schnell und rasch immer die Entscheidungen getroffen werden und eben auch fokussiert weitergearbeitet wird.
Mhm. Ja, dann blicken wir vielleicht nochmal kurz auf Ihre Zeit beim HSV. Sie waren zwar nur sehr kurz dort, aber was waren denn so Ihre...
Ich glaube, 52 Minuten insgesamt oder wie viel? Oder 52 Minuten sind es, ne?
Ja, ich glaube 42 oder 52, ja.
Ja, so irgendwas, ja, genau.
Was waren denn so generell Ihre Eindrücke vom Verein, den Fans, der Stadt?
Ja, super Stadt. Also wir haben uns privat nirgends wo wohler gefühlt als in Hamburg, beziehungsweise dort in dem Vorort, wo wir gewohnt haben. Da sind wir wirklich super aufgenommen worden. Wir sind ja dann noch ein Jahr geblieben nach Karriereende, damit die Kids die Schule fertig machen haben können. Und grundsätzlich, ja, also ich sage jetzt einmal, alles, was man über den HSV weiß und hört, das kann ich nur bestätigen, super Start, super Club, Riesenclub, viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird.
Und wie erklären Sie sich das?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass viele Köche den Brei verderben. Und es ist leider noch immer gang und gäbe, dass sehr viele Leute da mitreden und ihren Senf dazugeben dürfen und es letztendlich dann nicht zustande kommt, dass alle an einem Strang ziehen beziehungsweise in die richtige oder in die gleiche Richtung gehen und dieselbe Vision sozusagen umsetzen. Und das ist sicher die größte Herausforderung. Man möglicherweise sind jetzt ja gerade dabei, vielleicht da sich zu stabilisieren. Ich meine, Marcel Janssen ist ein ehemaliger Kollege von mir, der da jetzt Präsident ist. Ich hoffe, dass der das schafft, da eben die Stabilität reinzubringen und alle, ja, ich sage jetzt einmal, in die gleiche Richtung zum Rudern bringt im Endeffekt.
Wer hatte denn Ihrer Meinung nach in Ihrer Zeit noch zu viel zu sagen? Wen genau sprechen Sie da an?
Na, es sind viele. Ich meine, es sind auch die Einflüsse von den Legenden. Uwe Seeler, Magath und so, die haben natürlich auch immer sofort hingeschossen, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und dann natürlich der große Aufsichtsrat und der Vorstand. Ja, ich glaube, da waren so 20, 25, 30 Personen, die da immer mitgesprochen haben.
Jetzt haben wir Sie auch schon kurz angesprochen, die aktuelle Situation beim HSV. Kurz nach Ihnen ging es dann ja stetig bergab mit dem Verein, ging dann auch in die zweite Bundesliga runter. Da ist man jetzt 4 Jahre. Jetzt schaut es aber gerade eigentlich wieder ganz gut aus mit einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga. Beobachten Sie den Verein derzeitig noch? Wie schätzen Sie denn so die aktuelle Lage ein?
Ja, natürlich. Ich beachte oder beobachte noch jeden Ex-Verein von mir, wie es ihnen geht. Ja, und da sind ja alle in Trubels gekommen, muss man sagen. Ich hoffe, dass das nicht mit mir zusammenhängt. Oder vielleicht, weil ich dann weggegangen bin. Na, Spaß beiseite. Aber wenn man jetzt Bambergen anschaut und Wigan und West Bromwich und der HSV, die haben alle zum Kämpfen, sage ich jetzt einmal, und alle sind eigentlich abgestiegen von der obersten Liga nach meiner Zeit im Endeffekt. Was sicher das Thema ist, beim HSV, was irrsinnig gedrückt hat und irrsinnig viel Druck aufgebaut hat bei den Kollegen und auch generell im Umfeld, war die Uhr im Stadion, die besagt hat, wie lange man das schon als einziger in der Bundesliga war. Und das waren ja gut über 50 Jahre und man hat gemerkt, dass das pro Jahr immer intensiver wird vom Druck her, damit man das hält, beziehungsweise damit die Statistik weiterläuft. Und ja, die Uhr gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ich hoffe, sie machen keine neue Uhr, wo dran draufsteht, seit so vielen Jahren nicht in der Bundesliga. Ich hoffe, dass das ändert sich in den nächsten, zumindest nächsten ein, zwei Jahren. Sie waren ja immer wieder mal knapp dran, haben es aber dann zum Schluss nicht geschafft. Grundsätzlich geht es einfach darum, beim HSV, ich denke mal, die Vergangenheit gehört komplett abgeschlossen und die Zukunft neu aufgebaut. Also es ist immer so ein Hin und Her mit den vergangenen Erfolgen von den Superstars um den 80er Jahre herum, wo sie eben auch Champions League Sieger geworden sind oder Cup der Meistersieger sozusagen. Und ich glaube, da ist der Hebel anzusetzen, dass man sagt, okay, die Vergangenheit war schön, aber bauen wir uns jetzt eine schöne Zukunft auf.
Ja, dann blicken wir jetzt vielleicht mal kurz ein bisschen weg von Ihrer Spielerkarriere und schauen jetzt ein bisschen auf die Gegenwart. Sie sind jetzt seit einigen Jahren Teil der Fußballschule Techno Football. Welche Ziele verfolgen Sie dort?
Na, grundsätzlich geht es einfach darum, eine Möglichkeit anzubieten, ein zusätzliches Training zum Vereinstraining umzusetzen. Speziell im unteren Bereich bzw. im Amateurbereich werden ja meistens im Schnitt 2 Trainings pro Woche angeboten. Und die Fußballschule Techno Football ist ja so entstanden, dass man sagt, ja, du kannst ein zusätzliches Leistungstraining haben, abseits des Vereinstrainings. Weil ja erstens einmal nicht jeder ins LAZ kommt und zweitens ja jeder nicht oder viele nicht bei einem Bundesligisten trainieren. Das heißt, im Grundsätzlichen geht es einfach um die Grundausbildung im Fußball. Und da habe ich einen Stützpunkt im Mostviertel, wo wir her sind, im Burgstall. Und ja, im Grundsätzlichen die Vision, beziehungsweise was wir verfolgen, ist einfach, den Kids die Möglichkeit zu geben, zusätzlich zu trainieren.
In der Balestra-Ausgabe vor einem Jahr haben Sie sich schon geäußert, dass Sie den Fokus kritisiert haben, also dass der Fokus bei den Nachwuchsausbildungen zu sehr aus dem Fußball liegt. Sie haben auch gesagt, der Fußball hinterlässt Opfer für das reale Leben, speziell im Kinder- und Jugendbereich. Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Was meinen Sie genau damit?
Also, grundsätzlich die Idee von den LAZ ist eine positive. Da ging es einfach darum, zusätzlich beziehungsweise eben zusätzlich zu den 2 Trainingseinheiten im Verein, 2 zusätzliche Trainings beziehungsweise dann im Hauptkader 4 Trainings optimal und professionell umzusetzen. Das Problem ist aber jetzt, dass eine Jagd nach den Plätzen angefangen hat. Das heißt, in jungen Jahren
das fängt mit 10 an, hast du als junger Spieler schon so viel Stress, dass du die nächste Hürde schaffst. Das heißt, vom Sichtungskader in den Vorkader, vom Vorkader in den Hauptkader, vom Hauptkader in das Future Team. Und da wird schon so viel Stress und so viel Druck aufgebaut, dass die Kids letztendlich, wenn es dann wichtig wird und sie kommen dann in eine Akademie, dass sie dort dann schon aufgebraucht sind und verbraucht sind. Und auf der anderen Seite, da jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, die frühe Spezialisierung, von dem halte ich überhaupt nichts. Das heißt, dass man mit 8 Jahren nur noch Fußball spielt und schon 4 oder 5 Trainings hat, das ist komplett sinnlos. Das heißt, man hat da keinen Vorteil in weiterer Folge in der Zukunft.
Mhm. Ja, Sie sind ja jetzt auch Jugendleiter beim SKN St. Pölten. Hat auch Ihre eigene Karriere ein bisschen so dazu geführt, dass Sie in der Fußballausbildung nun andere Wege einschlagen möchten?
Ja, genau. Also ich bin sehr angetan eben von der Jugendausbildung. Ich habe mir ja viele Dinge angesehen in den letzten 9 Jahren, wo ich jetzt da nicht mehr im aktiven Fußball bin im Endeffekt. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir die Jugendförderung, die Kinderförderung am Herzen liegt, weil da eben noch sehr viel Potenzial drinnen ist, um es eventuell besser zu machen beziehungsweise zu optimieren, damit wir unsere Talente, die wir ja genug haben, sage ich jetzt einmal, wir sind ja nicht talentarm, sondern dass wir wirklich schauen, beziehungsweise ich auch mithelfen möchte, mehr Talente durchzubringen und einfach die Ratio sozusagen, die Percentage sozusagen hochzuschrauben, weil ich bin mit dem Output eigentlich nicht zufrieden, dass man sagt, wenn wir 2-3% rausbringen, dann sind wir zufrieden. Das muss besser gehen in meinen Augen.
Jetzt haben Sie es eh auch vorher schon so ein bisschen angesprochen, dass die Jugendlichen verheizt werden. Das ist ja dann im Profifußball auch nicht wirklich anders. Sie waren in Österreich einer der ersten Spieler, der auf einen Mentaltrainer gesetzt hat und dazu auch öffentlich gestanden ist. Was gab und was gibt es da vielleicht auch immer noch für Berührungsängste, speziell im Fußballbusiness Ihrer Meinung nach?
Also ich sage jetzt einmal, das ist ein Thema, Mentaltrainer. Auf der anderen Seite, was mir zu wenig umgesetzt wird, ist einfach, ich nenne es einmal im Vergleich zu einer Lehre, die Lehre Fußball. Das heißt, was muss ich machen im täglichen Leben, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich Fußballprofi werde? Und jetzt gibt es solche schönen Einrichtungen, ich sitze da gerne nebenbei bei der Akademie St. Pölten, wo du eigentlich die ganze Woche zusammen bist, wo du im Internat bist und die Zeit in der Schule hast. Das sind im Schnitt 6 Stunden am Tag maximal. Dann hast du einmal Mannschaftstraining. Und was mache ich mit der Zeit abseits des Platzes? Und ich glaube, da muss man unbedingt versuchen, den Hebel anzusetzen, weil da kann man dann den Kindern beziehungsweise den Spielern, den jungen Spielern vermitteln, was notwendig ist, außerhalb des Platzes umzusetzen, damit du besser wirst und damit du eben stressresistenter wirst und so weiter und so fort. Im Fitnessbereich, im Präventionsbereich, im Mentalitätsaufbau, in unterstützenden Maßnahmen, in der Regeneration und so, das wird noch zu wenig konkret umgesetzt. Da gibt es noch keinen Lehrplan und das würde ich mir wünschen, dass das über kurz oder lang auch in Mode kommt im Endeffekt, dass man sagt, hey, Moment einmal, schau mal in dem Bereich, ich führe dich da ein und natürlich in letzter Instanz die Selbstverantwortung. Also ich bin da in dem Netzwerkzirkel von den Fußballkongressen dabei und da durfte ich eben auch Marco van Basten kennenlernen und der sagt eben das Problem in Holland, obwohl da natürlich auch ein anderer Output ist, dass die Akademien zu professionell sind, dass die Spieler im Prinzip, wenn sie von zu Hause in die Akademie fahren, das Hirn abgeben können und keiner muss mehr selber nachdenken, keiner muss mehr selbstverantwortlich irgendwas umsetzen, sondern kriegt alles vorgelegt. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann, weil am Fußballplatz, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, kann man nicht darauf reagieren, weil man ja nicht gewohnt ist, irgendwas selbstverantwortlich umzusetzen.
Und wie sehen Sie das dann im Profibereich? Ist das Ihrer Meinung nach dort genauso? Sie haben zum Beispiel auch mal vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, dass viele Spieler auch aufgrund der hohen Gehälter ihre persönlichen Meinungen zurückhalten, sich nicht sagen trauen. Was hindert die Ihrer Meinung nach daran?
Ja, es ist natürlich die Gesamtsituation. Ne? Natürlich hat sich das mit den ganzen Social-Media-Möglichkeiten gravierend verändert zu meiner Zeit. Bei mir hat es die Zeitung gegeben, dann ist das einmal in der Zeitung gestanden, dann ist es in den nächsten paar Wochen wieder verschwunden, mehr oder weniger. Aber das in den Social-Media, das kann ja immer wieder auftauchen oder regelmäßig auftauchen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir da sicher auf einem Scheideweg, es ist die Kritik da, dass es wenig Führungsspieler gibt, aber auf der anderen Seite will man eigentlich keine Spieler, die eine eigene Meinung haben, die eigene Meinungen vertreten, beziehungsweise auch selbst was in die Hand nehmen.
Und sehen Sie da Besserung oder wie kann man dem entgegenwirken? Sind die Spieler da in der Verantwortung? Ist das ganze Geschäft?
Na, ich glaube, das System ist da in der Verantwortung, ja. Also Spieler, da ist man ein kleines Rädchen im System und ich glaube, da hast du mehr Probleme, wenn du dich als kleines Rädchen auf die Beine stellst, als wenn man sagt, das muss vom System her geändert werden im Endeffekt.
Ja, vielleicht da anschließend, Sie haben es davor auch schon gesagt, dass Sie teilweise sehr impulsiv waren im Laufe Ihrer Karriere. Sie waren auch im Laufe Ihrer Karriere oder auch danach ein lautstarker Kritiker der Arbeit des ÖFBs. Wie beurteilen Sie da die aktuelle Situation des Verbandes?
Also ein großes Thema ist eben die Nachwuchsentwicklung. Also ich habe noch immer nicht das Gefühl, dass in Österreich jeder den Sinn der Nachwuchsentwicklung und Ausbildung versteht. Also für mich ist der einzige Sinn, Nationalteam-Spieler zu produzieren. So viele wie möglich, damit wir ein besseres Nationalteam haben, ein erfolgreiches Nationalteam haben, weil das eben das Aushängeschild ist vom Fußball schlechthin in einem Land. Das haben viele andere Länder besser verstanden. Nehmen wir mal Dänemark her, nehmen wir mal Schweiz her. Die haben zur gleichen Zeit mit uns angefangen, 2002 mit dem Zuschlag der Europameisterschaft 2008. Und wenn man jetzt die Schweiz mit uns vergleicht, war die Schweiz 12-mal beim Großereignis, wir 4-mal. Da klafft eine große Lücke dazwischen und da würde ich mir wünschen, dass einmal zu reflektieren, warum haben wir uns nicht so oft qualifiziert wie die Schweiz oder nicht so oft qualifiziert wie Dänemark. Dann auf der anderen Seite natürlich der Output von Talenten, wenn man jetzt die Dänen hernehmen, die haben einen zweistelligen Prozentsatz an Output von professionellen Spielern oder die professionell wären von den Akademien. Da müsste man auch mal hinschauen, warum ist da der Unterschied so eklatant groß. Und auf der anderen Seite, und das ist einmal ÖFB-Dachverband, Niederösterreichischer Fußballverband, auch Dachverband, muss man einfach einmal das Thema Restrukturierung im gesamten Fußball angehen, meiner Meinung nach. Also es wird immer schwieriger, finanziell zu überleben. Also wenn man jetzt die zweite Liga hernimmt, zum Beispiel in Österreich, zweite Bundesliga, der Krach ist gewaltig, weil es eben sehr schwierig ist, Sponsoren aufzutreiben, beziehungsweise eben auch die Stadien zu füllen, damit man möglicherweise von den Einnahmen etwas mitnehmen kann. Und da ist, glaube ich, der Hebel anzusetzen, dass man mal sagt, hey, wie kriegen wir die finanzielle Herausforderung in den Griff? Und da ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung notwendig vom Dachverband zu sagen, hey, wie machen wir das jetzt im Amateurbereich, der nicht umsonst Amateurbereich heißt und trotzdem viel Geld reinwandert, was letztendlich nicht unbedingt konstruktiv ist, weil ich kenne viele Fälle von jungen angehenden Profis, die überlegen, warum soll ich Profi werden? Ich verdiene als Profi viel weniger, als weil ich in den Amateurbereich gehe. Und da müssen wir sicher den Hebel ansetzen, beziehungsweise der Dachverband den Hebel ansetzen.
Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Situation in der Führungsriege schauen, ich meine, zuletzt ist der ÖFB-Präsident Gerd Miletich zurückgetreten. Die einzelnen Verbände, da herrscht eine ziemliche Kluft. Da gibt es Klassenkämpfe. Wie beurteilen Sie diese Situation? Welche Folgen kann das haben? Hat das?
Ja, es ist halt nicht unbedingt der Optimalfall, ne, wenn der Dachverband sich so präsentiert.
Ich hoffe, dass das jetzt relativ rasch geregelt wird, damit da wieder Ruhe einkehrt und hoffe dann auch, dass ja eine neue Vision umgesetzt wird und wieder längerfristig gearbeitet wird im Endeffekt. Ich will da jetzt dazu irgendwelchen Personen kein Statement abgeben, sondern ich hoffe nur, dass sich alles jetzt da relativ rasch beruhigt, damit wir wieder ans Wesentliche denken können. Und das ist der Fußball und die Fußballentwicklung.
Mhm. Ja, dann vielleicht noch ein letztes Statement zu einer konkreten Person. Sie haben sich auch in der Teamchef-Frage in den letzten Jahren immer wieder geäußert. Wie sieht das gerade aus mit Ralf Rangnick? Denken Sie, das ist der richtige Mann, um das Nationalteam auf das nächste Level zu bringen?
Also Ralf Rangnick ist sicher ein sehr erfahrener Mann. Ich hoffe, dass es auch längerfristig anliegt und es nicht als Bühne verwendet für sich. Weil, wie wir alle wissen, ist ja 2024 die WM in Deutschland. Und wie wir auch alle wissen, war Ralf Rangnick sehr interessiert, deutscher Teamchef zu werden. Und ich hoffe, dass es nicht nur für ihn als Bühne dient, sich da zu präsentieren für den deutschen Markt. Weil ich denke, er hat sehr viel schon verändert im österreichischen Fußball, eben mit dem Einfluss von Red Bull Salzburg. Er hat da, glaube ich, eben das System Red Bull Salzburg sehr intensiv mit aufgebaut. Und natürlich kann er jetzt einiges davon verwenden, sage ich jetzt einmal, als Teamchef, weil doch viele Spieler, wie man ja auch immer wieder in den Medien entnommen hat, sehr Salzburg, Red Bull Salzburg System nahe ausgebildet sind, beziehungsweise auch drinnen waren. Aber grundsätzlich sehe ich es positiv. Ich denke, dass so ein Name wie Ralf Rangnick Bewegung ins System bringt und das ist nicht schlecht.
Das war der ehemalige ÖFB-Teamspieler Paul Scharner. Zum Abschluss dieser Folge stellen wir euch noch einen spannenden Fußball-Podcast passend zu dieser Folge vor. Tanja Hufschmidt erzählt uns von ihrem Podcast über den Hamburger Sportverein.
Also wir sind zu zweit, das ist einmal der Kollege Sven und ich. Sven hat das Ganze vor 10 Jahren gegründet und hat angefangen und dann so mit dem Abstieg wurde er so ein bisschen podcastmüde und wollte auch nicht immer über die gleichen Sachen reden und dann hat er eine kleine Pause gemacht und ich habe ihn dann nochmal getriezt, komm, hier in der zweiten Liga, da passiert so viel, wir müssen nochmal weitermachen. Und seitdem bin ich jetzt auch mit dabei und wir beide machen das dann. Es gibt so viele Themen um den HSV und es geht viel schneller darüber zu reden, als dass man das alles irgendwie in einem Blog verarbeitet oder auf Twitter ellenlange Threads verfasst. Da kann man einfach besser mal drüber reden und auch sich andere Stimmen mit dazu holen. Also versuchen immer einen Fan und irgendwie einen Journalisten mit dazu zu nehmen und dann kriegt man auch nochmal andere Sichtweisen und das ist, ja, dieser Austausch über den Verein, das macht einfach dann Spaß und ist interessant und deswegen sind wir immer noch dabei. Weil der HSV so viele Geschichten liefert, das muss man einfach hören. Also das muss man miterleben, da ist so viel dazwischen, da sind Intrigen und Freude und tiefste Täler der Enttäuschung und so weiter. Es ist wirklich das komplette Leben, was man in so einem HSV-Podcast dann mitkriegt.
Das war der Balestra Podcast Ausgabe 41. Ein Beitrag von Nicolas Lendl und Sebastian Hinterwirth. In unserer nächsten Podcast-Episode reisen wir in die vielleicht derzeit heimliche Fußballhauptstadt des Landes. Bis dahin sagen wir, das sind Nicolas Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast. Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.